Schön, hier bei euch zu sein. Ich nehme jetzt übrigens doch dieses Mikro. Freue mich, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte, nachdem der Simon mir ja schon ein paar Fragen gestellt hat, noch mal ein kleines bisschen euch mich vorstellen. Vielleicht könnt ihr mir die erste Folie von der Präsentation gleich einlegen. Das wäre super. Ich komme aus dem Kreis Ludwigsburg, wohne in Hemmingen. Genau, habt ihr diese Folie da oder nicht? Ja? Okay. Weil ich nämlich extra ein Familienbild mitgebracht habe und das wäre schön, wenn ich euch das zeigen könnte. Genau, ich war einige Jahre als Förster tätig, das habt ihr hier ja schon gehört. Und bin verheiratet mit Beate, habe einen Sohn Micha, der letztes Jahr geheiratet hat. Das heißt, wir haben jetzt eine Schwiegertochter mit tunesischen und indonesischen Wurzeln. Und sie wohnt in Holland oder kommt aus Holland. Also so schnell kann man internationales Flair in die Familie reinkriegen. Und genau, das seht ihr. Ja, vielen Dank, dass ihr das jetzt geschafft habt. Da seht ihr meine Familie oben eingeblendet. Der Baum, das steht für die Forstwirtschaft. Und ich bin tätig auch im Leitungsteam der Werkstatt für Gemeindeaufbau. Da habe ich selber Theologie studiert. Und da studiert jetzt der Dennis. Deswegen bin ich so über den Dennis auch in Kontakt mit euch gekommen. Und der andere Name, Doxadeo, das ist die Gemeinde, in der ich zu 50% gerade als Pastor tätig bin. Die anderen 50% bin ich freiberuflich tätig im Bereich Coaching und Beratung. Doxadeo, das hört sich auch ein bisschen exotisch an. Das ist eine Gemeinde, die eigentlich aus Südafrika kommt, dort gegründet wurde, jetzt in ganz verschiedenen Städten in der Welt Ableger gegründet hat. Einer davon in Stuttgart, mein Kollege war selber in Südafrika ein paar Jahre lang und er hat quasi einen Ableger in Stuttgart gegründet. Evangelische Freikirche, könnt ihr euch vorstellen, ganz ähnlich wie bei euch auch. Genau, und ich möchte euch gleich einen Vers vorlesen, den ich mitgebracht habe, aber vielleicht zur Einleitung in dieses Thema Vertrauen, um das es heute Morgen gehen wird. Wir haben letztes Jahr, wie gesagt, im Herbst einen großen Höhepunkt erlebt, nämlich die Hochzeit meines Sohnes. Wenn man nur einen Sohn hat, ist das natürlich was ganz Besonderes. Und das ist ja so, wenn man in Corona-Zeiten heiratet, dann ist man ja froh, wenn man das überhaupt mit Gästen machen kann. Und im letzten September, wo die Hochzeit war, war es dann so, die Hochzeit war in Holland, war der Stand, dass 50 Gäste eingeladen werden konnten. Und mein Sohn und meine Schwiegertochter wollten natürlich mindestens das Doppelte an Gäste einladen, haben dann tatsächlich im Glauben das auch gemacht, auch in der Hoffnung, dass sich vielleicht da an den Vorschriften noch was verändert. Und sie haben dann etwa 100 Leute eingeladen. Und wir haben natürlich dann auch gebetet, dass sich da noch was tut. Und dann hat sich Anfang September gezeigt, dass in der holländischen Regierung da noch mal was in Bewegung kommt. Das war ja auch in Deutschland eine Zeit, wo dann die Lockerungen wieder ein bisschen mehr gekommen sind, bevor es dann im Oktober, November wieder schwieriger wurde. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, die Hochzeit war am 25.09. und genau an diesem Tag fiel diese 50er-Grenze weg. Und so konnten sie, also die Leute, die Gäste hatten natürlich auch schon, haben wir gesagt, bucht was, wo ihr dann auch wieder stornieren könnt, wenn es doch nicht klappt. Aber die Hochzeit konnte stattfinden, alle Leute konnten kommen. Und sowas stärkt das Vertrauen schon enorm in Gott, gell? Wenn man sowas erlebt und Gott es einfach auch so arrangiert hat, dass das gerade an diesem Tag möglich war. Also vielleicht hast du auch Situationen erlebt in letzter Zeit, die deinen Glauben, dein Vertrauen in Gott gestärkt haben. Aber vielleicht ist auch manches, was du dir gewünscht hast, nicht zustande gekommen und du hast auch deine Zweifel. Und ich möchte einfach beten, dass heute Morgen dieses Wort unseren Glauben stärkt. Und ich glaube, dass wir ganz besonders in einer Zeit leben, wo es wichtig ist, dass wir unseren Glauben immer wieder stärken in Gott. Ich danke dir, Vater, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart und danke, dass du ein Gott bist, der uns unser Vertrauen in dich stärken möchte. Und das ist mein Gebet für jedes einzelne Herz heute Morgen, dass wir dein Wort empfangen können, dass es uns stärkt für unseren Alltag, für unser Glaubensleben und dass du da uns auch berühren und bewegen und ermutigen kannst. In Jesu Namen. Amen. Ja, den Bibeltext, den ich euch mitgebracht habe. Ich klicke jetzt da mal weiter und vielleicht müsst ihr mir noch mal helfen. Noch geht da nichts. Dass ihr vielleicht die nächste Folie einblendet, vielleicht den gleich mit der Bibelstelle. In Psalm 37, Vers 3, ein einziger Vers, den ich euch da mitgebracht habe. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. In der neuen Genfer Übersetzung steht, du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Dieser Vers, Psalm 37, Vers 3, steht ja inmitten von bekannten Versen. Und da könnte man jetzt zu jedem einzelnen Vers eine eigene Predigt machen. Habe deine Lust am Herrn, auch so ein schöner Vers. So würde dir geben die Bitte deines Herzens, befiehl dem Herrn deinen Weg, vertrau auf ihn, so wird er handeln. Das sind wunderbare Verse und ich habe in eurer Predigtliste gesehen, so ein bisschen auch reingehört in eure Predigten. Der Waldemar Kern hat mal im Januar auch über das Wort Vertrauen gepredigt, anhand von Psalm 23. Also ich greife dieses Thema Vertrauen nochmal auf und möchte mich aber heute Morgen bei diesem Psalm 37 tatsächlich auf diesen einen Vers konzentrieren. Und der Dennis studiert ja Theologie und der wird jetzt während dem Studium eine Sache auch immer wieder hören, und zwar, wie sich unser Denken, mit dem wir in unserer Kultur jetzt geprägt sind, unterscheidet von dem hebräischen Denken, in dem das Alte Testament geschrieben ist. Das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und wir haben ja so mehr das griechische Denken, also so das logisch abstrakte Denken. Und wenn man jetzt diesen Bibelvers liest, mit so einem abstrakten, strukturierten Denken, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, da stecken drei Dinge drin. Vertraue dem Herrn, Punkt 1, tu Gutes, Punkt 2, wohne im Land und hüte Treue, Punkt 3. Und das ist ja auch richtig, so können wir das auch machen, aber im Hebräischen ist es so, das ist ganz praktisch und ganzheitlich. Da hängt das alles so miteinander zusammen. Da kann man das eine ohne das andere nicht verstehen. Also das heißt, diesen Vers im Hebräischen zu verstehen, heißt, das ist wie aus einem Guss. Das eine bedingt das andere. Diese Aussagen gehören richtig zusammen. Man könnte auch sagen, das würde ich mal als eine Frucht des Vertrauens in Gott bezeichnen, entfalten sich dann diese anderen Dinge, von denen wir hier lesen. Also wie wirkt sich Vertrauen in Gott auf unser Leben aus? Und ich möchte trotz dem, dass ich es jetzt Hebräisch versuche rüberzubringen, auch mal mit den einzelnen Sätzen tun. Du aber vertraue auf den Herrn. Das klingt ja ein bisschen wie eine Ermahnung. Du aber vertraue auf den Herrn. Und das hebräische Wort für Vertrauen heißt Batach. Das heißt, sich völlig verlassen auf. Sich sicher und geborgen wissen. Nicht nur fühlen, sondern wissen, geradezu sorglos sein. Das beschreibt den Zustand, das Gefühl des Sicherseins, den Akt des Vertrauens in Gott, dass dieses Vertrauen trägt und nicht trügerisch ist. Und jeder von uns heute Morgen wird vielleicht sagen, ja, das mit dem Vertrauen auf Gott, das ist mir vertraut, das weiß ich, das versuche ich auch zu leben. Aber meine Frage ist, und das erleben wir vielleicht gerade in der Krise, wo wir uns befinden, vertrauen wir dem Herrn wirklich? Wie tief ist denn unser Vertrauen in ihn gegründet, auch in unsicheren Zeiten? Ich bin da ganz ehrlich mit euch, manchmal in der Corona-Krise, der wir immer noch sind, gefragt, Gott, wo bist denn du eigentlich noch? Was passiert hier? Wo bist du da in allem drin? Und genau, es geht um die Frage, wie tief ist unser Vertrauen in Gott wirklich gegründet? Jetzt versuche ich nochmal hier zu klicken. Also jetzt hat es funktioniert, genau. Super, und jetzt klicke ich nochmal weiter. Sehr gut. Ich nehme uns rein in eine bekannte Geschichte. Jetzt geht es zu schnell, jetzt muss ich wieder eins zurück. So, alles klar. Ich kriege das noch raus. In eine bekannte Geschichte, wo es um Vertrauen geht, die Geschichte von der Stillung des Sturmes, da heißt es, und das habe ich auch in der Neuen Genfer Übersetzung, Matthäus 8, 23, Vers 27 oder bis 27, darauf stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich sprach ein Sturm, auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Mal bis hierher. Ein Megasturm bricht los. Im griechischen Urtext steht für Sturm das Wort Seismos. Es steht auch für, das kennen wir von Erdbeben und Erschütterungen. Die Jünger haben Angst, Jesus schläft. Und jetzt ist immer die Frage, und das haben wir vielleicht schon mal öfters gehört, so die Möglichkeit, das jetzt auch zu verstehen, warum schläft Jesus? Ja, der hat ja nachts gebetet, ist früher aufgestanden, der war auch mal müde. Überzeugt mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass Jesus den Sturm geschickt hat, aber was ich glaube, und da möchte ich euch und mich selber herausfordern, kann es sein, dass Jesus ab und zu mal unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn auf die Probe stellt. Okay, er stillt den Sturm, steht er dann auf, er lässt sich wecken, Geschichte hat ein Happy End, aber danach gibt es Redebedarf. Jesus sagt jetzt nichts, alles wieder gut, fürchtet euch nicht, jetzt wird es wieder eine chillige Überfahrt, Sturm ist vorbei. Er nennt seine Jünger ihr Kleingläubigen. Das bedeutet kaum Glauben, kaum Vertrauen. In einer anderen Übersetzung, Parallelstelle in Markus, heißt es sogar, habt ihr immer noch überhaupt keinen Glauben. Vertraut ihr mir denn immer noch nicht, sagt Jesus eigentlich damit. Und was zeigt uns diese Geschichte? Ich denke zweierlei. Das eine ist, und das ist die gute Nachricht, egal wie die Umstände sind, egal, ob wir denken, Jesus ist jetzt gar nicht da, er ist da. Er hat alles im Griff, er ist souverän. Auch wenn er scheinbar schläft, er ist souverän. Er hat die Dinge im Griff. Und das andere, und ich denke, das ist auch gut, weil wir uns mit den Jüngern identifizieren können, die sagen, Jesus, kümmert es dich eigentlich nicht, dass wir umkommen? Das impliziert durch Jesus, wir sind uns nicht so richtig sicher, ob du wirklich da bist und dich um uns kümmerst. So ganz sicher fühlen wir uns nicht. Frage ist erlaubt. Das finde ich das Zweite, was schön ist. Wir dürfen auch Jesus so eine Frage stellen. Jesus, kümmert es dich überhaupt, dass wir in finanziellen Schwierigkeiten sind? Kümmert es dich überhaupt, dass wir uns Sorgen um unsere Gesundheit machen? Bist du überhaupt da? Kümmerst du dich überhaupt? Es ist erlaubt, so eine Frage zu stellen. Die Jünger durften es auch. Damit kommt Gott klar. Und letztendlich können wir am Ende, auch wenn wir vieles nicht verstehen, mit unserem Verstand immer nur darauf vertrauen, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und ich glaube, Jesus möchte diesen Glauben und dieses Vertrauen hervorbringen in uns, dass es gestärkt wird, dass wir ihm immer tiefer vertrauen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was mit Jüngerschaft zu tun hat, dass Jesus möchte, dass unser Vertrauen in ihn wächst und stärker wird. Ich nenne das mal dass wir wirklich in ihm einen Ort der Sicherheit haben, einen Safe Place. So wie David es hatte und es in Psalm 18 so schön beschreibt. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke, der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Das klingt nach jemand, der wirklich in Gott seinen Safe Place, seinen Ort der Sicherheit gefunden hat, in der ihn wirklich vertraut. Wenn wir Jesus unser Vertrauen schenken, dann können wir diese innere Ruhe und diesen Frieden empfangen. Und wenn wir dieses Vertrauen, wenn wir das Vertrauen in uns tragen, wenn wir diesen Safe Place in unserem Herzen haben, dann können wir das auch für andere Menschen sein um uns herum. Denn ich glaube, Menschen suchen das immer mehr, ganz besonders in der Zeit, in der wir leben. Und ich möchte euch ein schönes Zeugnis erzählen, was ich erleben durfte im letzten November in meiner Freiberuflichkeit. Also ich biete auch so pastorale Dienste an und da kommen manchmal schöne Anfragen. Eine Familie hat mich gefragt, die haben irgendwie meine Adresse bekommen von jemand anders. Wir haben vor 10 Jahren unser erstes Kind segnen lassen. Haben mit Kirche eigentlich nichts am Hut, aber die Kindersegnung hat ihnen gefallen. Ne? Und so sehr, dass sie ihr Kind tatsächlich segnen, jeden Tag. Beten sie für ihr Kind. Jetzt haben sie ein zweites Kind und sie haben gesagt, das war so gut mit der Kindersegnung, könnten sie zu uns nach Hause kommen und unser zweites Kind segnen. Da dachte ich, ja, mache ich. Spricht eigentlich nichts dagegen, ist eine gute Chance, mit Menschen in Berührung zu kommen und ihnen auch die Liebe Gottes weiterzugeben. Und dann hat die Mutter des Kindes gesagt, jetzt haben wir nochmal, ich habe noch eine Freundin, die reist normalerweise um die Welt und die hat jetzt im Sommer auch ein Kind bekommen und die wäre jetzt auch gerade da, könnten Sie das Kind auch gleich segnen? Ich dachte, okay, mache ich. Dann bin ich durch dahin gefahren, habe mich mit diesen Familien getroffen und habe gemerkt, wow, jetzt wird's spannend. Ja, das sind natürlich keine Menschen, die so glauben wie wir. Die haben dann so Gott, das ist mehr so eine Energie, ja, also es ist sehr esoterisch und so weiter. Und die eine Mutter hat mich dann sogar noch gefragt, Herr Stumm, könnten Sie bei der Segnung das Wort Gott weglassen? Und ich dachte, oh, jetzt wird's wirklich interessant. Und ich sagte, nee, das werde ich natürlich nicht weglassen. Von mir kriegen Sie eine christliche Kindersegnung. Sonst könnten Sie ja zu einem buddhistischen Mönch gehen oder sonst irgendwo hin. Aber ich habe auf der anderen Seite gemerkt, dass der Geist Gottes auch so mich aus meiner frommen Box raus haben möchte. Und ich so empfunden habe, geh auf diese Leute zu. Und es geht darum, die Liebe Gottes weiterzugeben und nicht, dass es irgendeine fromme Veranstaltung wird. Und dann habe ich tatsächlich mich darauf eingelassen und es war dann keine besonders fromme Kindersegnung, vielleicht so wie wir es denken, sondern ich habe Lieder eingeübt mit der Gitarre. What a Wonderful World von Louis Armstrong und aus dem Tarzan Musical ein Lied von Phil Collins. Und ihr könnt euch, muss man vorstellen, die haben wirklich ihre ganze Familie eingeladen, waren 35 Leute im Wohnzimmer. Und ich habe diese Segnung gemacht. Und dieses Lied, das ich da gesungen habe, mit den Familien zusammen von Phil Collins, das blende ich euch mal ein, diesen Text. Das kennt ihr vielleicht aus diesem Musical, hör auf zu weinen und nimm meine Hand und so weiter. Halt sie ganz fest, keine Angst, ich will dich behüten, will dich beschützen, bin für dich hier. Keine Angst, du bist so klein und doch so stark. Also dieser Zuspruch für diese kleinen Kinder. In meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich. Bin für dich hier, keine Angst. Denn dir gehört mein Herz. Ja, dir gehört mein Herz. Von heute an für alle Ewigkeit. Dir gehört mein Herz. Nun bist du hier bei mir. Denn dir gehört mein Herz, nur dir. So schmalzig das vielleicht klingen mag. Das war das, was die Eltern sich für ihre Kinder gewünscht haben. Irgendeine höhere Macht, eine Energie, so wie die es vielleicht sagen würden, der sie vertrauen können, dass, ja, also Engel gingen auch noch, Engel war auch noch okay, irgendwelche Schutzengel, dass ihre Kinder behütet und beschützt sind, dass sie ein gutes Leben haben und dass sie in ihrem Leben ihr Potenzial entfalten können. Das war das, was sie so formuliert haben, was sie sich wünschen. Und ich dachte, mehr Sehnsucht nach Vertrauen geht nicht. Und ich dachte, wow, was für eine Sehnsucht nach Vertrauen hat die Welt. Nach jemand, nach einer höheren Macht, der sie vertrauen können. Und ich dachte, das Evangelium der guten Nachricht ist, das ist Jesus. Genau bei ihm ist das möglich. Er ist dieser Safe Place. Er ist der, dem wir vertrauen können und es wäre gut, wenn wir das glauben könnten, dass es so ist. Es ist gut, wenn wir unser ganzes Vertrauen in Jesus setzen. Also das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, von der ich viel gelernt habe. Was hindert uns eigentlich, Jesus zu vertrauen? Haben wir grundsätzlich Probleme zu vertrauen, weil wir das so nicht richtig gelernt haben? Dass man vertrauen kann, haben wir eher gelernt, dass wir alles selber in die Hand nehmen müssen, ja, alles so Kontrollfreak und wenn es dann drauf ankommt, alles selber doch in der Hand haben. Oder ist unser Vertrauen in Gott erschüttert worden, weil wir enttäuscht oder verletzt worden sind? Und ich glaube, dass diese letzten beiden Jahre, das sehe ich auch tatsächlich bei vielen Christen auch in anderen Gemeinden, die könnten dazu beigetragen haben, dass wir manchmal auch mehr Furcht gesteuert sind, als Vertrauen gesteuert denken und handeln. Das wird richtig auf die Probe gestellt. Ich möchte euch noch eine schöne Geschichte erzählen und danach überleiten zu diesem anderen Aspekt unseres Bibelverses. Ich habe vor, das ist schon jetzt eine Zeit lang her, in der Stadt einen Mann getroffen, der war schon Mitte 80. Und ich bin mit dem Mann ins Gespräch gekommen, wie das halt ab und zu passiert, über Gott und die Welt. Irgendwie so in der Stadt mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann hat der Mann irgendwann mal gesagt, also zu dem da oben habe ich eigentlich einen guten Draht, aber ich habe Probleme mit seinem Bodenpersonal. Da dachte ich, warum haben Sie Probleme mit dem Bodenpersonal? Ja, und mit dem Pfarrer und so weiter. Da dachte ich, ja, okay, also ich bin übrigens auch einer von denen, habe ich dann gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, also wissen Sie, das war nach dem Krieg, da gab es nicht viel. Und da war ich in der Metzgerei bei uns im Dorf, auf der Schwäbische Alb, da habe ich noch damals dort gewohnt. Und da gab es noch ein Perle Seiderwürst. Und dann wollte ich das kaufen, dann kam der Pfarrer rein. Und dann hat der Metzger die Würste dem Pfarrer verkauft. Der hat ihn bevorzugt, obwohl der später reinkam. Und seitdem habe ich richtig einen Hass auf die Pfarrer. Und ich dachte, wie bitte? Schon so lang her und immer noch? Und das war wirklich so, der hatte wirklich seitdem ein Problem. Ja, die predigen und dann irgendwie werden sie bevorzugt und so weiter und so fort. Und da dachte ich, wow. Wie kann das sein, dass wir von einem Ereignis in unserem Leben wirklich 50, 60, 70 Jahre später immer noch das unser Vertrauen beeinträchtigt? Das gibt's doch nicht, aber so sind wir. Kann passieren. Und dann habe ich mit ihm mich so gut unterhalten, dass ich dann irgendwann hat er erzählt, wo er wohnt. Und das sage ich, so für mich, Freundchen, dir zeige ich es. Ich habe die besten Würste gekauft. Im ganzen Ort, den man sich vorstellen kann, in einer guten Landmetzgerei, ja. Ich habe ihn im Geschenkkorb gemacht, voller Würste, habe geklingelt und habe gesagt, schauen Sie mal, ich bin der Pfarrer und ich gebe Ihnen jetzt die besten Würste, die es gibt für Sie und Ihre Familie. Und dann haben sie mich reingebeten, saßen wir auf dem Sofa und hat er sich zu seiner Frau umgedreht und hat gesagt, gell, jetzt sind wir schon über 80, aber sowas haben wir jetzt auch noch nicht erlebt. Und ich habe nur gesagt, wow, wie wäre das eigentlich, Gott, lass mich doch Licht sein, dass ich wirklich auch anderen Menschen zeigen kann, wie großzügig du bist und dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen können und ein Gott, der auch immer wieder uns auch wirbt, ihm zu vertrauen. Und das ist so die Überleitung auch zu dem, wie das Vertrauen und dieses Gutes tun. Und das wäre jetzt noch wieder unser, wenn wir zurück zu unserem Bibelvers kommen, wie hängt das zusammen? Ja, und ich glaube, wenn wir Gott vertrauen, ja, wenn wir eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott haben, dann heißt es eigentlich, wir selber können über uns hinausleben. Ja, wir sind nicht so sehr mit uns selber beschäftigt, mit unseren eigenen Ängsten, sondern wenn wir in Gott unseren Ruhepol, unseren Safe Place haben, dann sind wir in der Lage, über uns hinauszuleben und Gutes zu tun. Gutes tun heißt Gutes tun. Und es soll jetzt nicht so was christlich, ja, wir sollen Gutes tun, ja, gesetzlich zu verstehen, sondern das Gutes tun, das fließt einfach aus uns heraus, weil diese Liebe Gottes in uns ist. Ich bin frei, über mich hinaus zu leben. Das ist doch herrlich, oder? Und genauso sehen wir auch, wenn wir verletzt worden sind, wenn wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn gar unser Vertrauen missbraucht worden sind, dann sind wir genau in der Gefahr, und das wäre das Gegenteil, uns einzuigeln, uns zurückzuziehen, Mauern um uns herum aufzubauen. Und dann sind wir so ein bisschen Eigenbrötler, ja, und verschanzen uns und igeln uns ein. Ich glaube, dass Gott das Vertrauen in ihn auch zu einem Maßstab machen möchte für vertrauensvolle Beziehungen unter uns, ja, das ist ja auch herrlich. Und wenn wir das bei Jesus sehen, wow, wie viel Vertrauen hat Jesus in seine Jünger investiert? Er hat Judas noch einen Bruderkuss gegeben, nachdem der ihn, oder ganz kurz bevor er ihn verraten hat, und Jesus wusste das ja auch schon, der hat ihn noch geküsst, der hat ihn noch geliebt, in diesem Bewusstsein, der hat Petrus, da hat ja auch der Dennis gepredigt letzten Herbst, der hat dem seine Gemeinde anvertraut, nachdem der ihn dreimal gesagt hat, ich kenne dich gar nicht. Und Jesus sagt, ich vertraue dir meine Gemeinde an. Hallo, das gibt's doch nicht. Wie kann denn jemand so vertrauen? Aber bei Jesus können wir das lernen, trotzdem zu vertrauen. Und ich glaube, das ist unabdingbar in der Gemeinde Jesu, dass unsere Beziehungen von Vertrauen geprägt sind, weil Vertrauen Raum schafft, aus sich herauszugehen, weil Vertrauen Raum schafft, auch mal aus der Kontrolle rauszukommen, auch mal eine Schwäche zu äußern, eine Grenze zu äußern, auch eine gute Art und Weise mal was anzusprechen. Und es ist vielleicht gut, Menschen immer wieder auch einen neuen Vertrauensvorschuss zu geben. Wir können jetzt nicht mit allen Menschen die tiefste vertrauensvolle Beziehung haben, das meine ich gar nicht. Aber Vertrauen investieren, und das meine ich, ich glaube, das steckt auch in Gutes tun drin. Ja? Gutes tun bedeutet, ich spende Vertrauen in den Beziehungen, in denen ich lebe. Ich investiere in eine vertrauensvolle Beziehung ohne Erwartung einer Gegenleistung. Das hat Jesus gemacht. Wie wäre es, wenn du das mal vor Gott bewegst? Wem könnte ich etwas Gutes tun in dieser Woche? Wem kann ich mein Vertrauen schenken oder neu schenken? Immer wenn wir konkrete Schritte gehen, erzähle ich das Gleichnis mit den 5 weißen Vögeln. Kennt ihr das? Gleichnis mit den 5 weißen Vögeln. Ich kann euch beruhigen, es steht nicht im Neuen Testament. Ihr habt nicht schlecht aufgepasst. Aber ich nenne das mal das als Gleichnis. 5 weiße Vögel sitzen auf einem Ast eines Baumes. Und einer beschließt, wegzufliegen. Wie viel bleiben noch sitzen? Die übliche Antwort ist keiner. Und die richtige Antwort ist, alle bleiben sitzen. Warum? Weil der eine Vogel nur beschlossen hat, wegzufliegen. Er hat es aber nicht gemacht. Es nützt nichts, wenn wir uns so Dinge vornehmen, ja? Es kommen nur Dinge in Bewegung, wenn wir sie tun. Also es ist immer gut, wenn wir Gutes tun, dass wir es tun. Dass wir es uns nicht nur vornehmen, sondern dass wir es auch tun. Und dann fliegen vielleicht auch ein paar mehr Vögel weg und lassen sich da gewinnen. Zum letzten Aspekt möchte ich noch kommen. Wohne im Land und halte Treue. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Und ich glaube, das können wir auch wörtlich verstehen. Ich bin heute Morgen ja von der Autobahn runtergefahren, Autobahnausfahrt Pretzfeld, und dann steht da schön groß dran, Pretzfeld, das Tor zum Hohenloher Land. Ich habe euch ja vorher gesagt, habe ich auch 10 Jahre hier gewohnt, von daher immer wieder schön zurückzukommen ins Hohenloher Land. Also ihr könnt es jetzt ruhig aufs Hohenloher Land beziehen, diesen Satz, bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Ich glaube, das passt auch zu euch als Gemeinde ganz gut. Und wenn wir diesen Psalm 37 mal ganz lesen, und das empfehle ich euch, dann haben wir verschiedene Aussagen. Das Land kommt da sehr oft vor. Das ist interessant. Vers 11 zum Beispiel. Doch die Friedfertigen werden das Land als Besitz erhalten. Sie werden sich freuen an einer Fülle von Frieden und Glück. Vers 22. Denn die unter dem Segen des Herrn stehen, erhalten das Land als Besitz. Die nach Gottes Willen leben, werden das Land als Besitz erhalten. Für immer werden sie darin wohnen. Was heißt das? Für mich heißt es, Menschen, die in diesem Vertrauen auf Gott leben, vertraue auf den Herrn, die Gutes tun, die unter diesem Segen Gottes stehen, unter diesem Frieden Gottes stehen, denen vertraut Gott auch etwas an. Denen vertraut Gott das Land an, im besten Fall. Es ist nicht herrlich. Gott vertraut uns etwas an, er vertraut dir die Menschen an, die um dich herum wohnen, die mit dir arbeiten. Gott vertraut dir, dass du dort ein gutes Zeugnis, ein gutes Werkzeug bist, seine Liebe weiterzugeben. Und das finde ich wirklich herrlich, dieses Vertrauen, das Gott uns gibt. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, in uns hineingegeben, dass wir die Dinge tun, die er getan hat. Und Gott vertraut uns, dass wir in dem Beziehungskreis, in dem Wirkungskreis, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir seine Liebe weitergeben. Und wisst ihr, ich glaube auch, was auch dieser Bibelvers nochmal deutlich macht, ich habe immer mal wieder gehört von Christen, die sagen, ja, ich vertraue nur noch auf Jesus und ich lasse mir von niemand anders mehr was sagen. Und da sage ich, hallo, das ist nicht gut. Du kannst nicht nur Jesus vertrauen und nicht in Beziehungen leben und nicht in Gemeinschaft leben. Das hört sich sehr fromm an, aber das finde ich kritisch. Ich glaube nicht, dass auf Jesus Vertrauen bedeutet, sich abzuschotten, sondern ich glaube, dass auf Jesus Vertrauen bedeutet, vertraue auf Jesus, aber setz dich auch weiter mit anderen auseinander. Ja? Bleib auch rechenschaftspflichtig, wohne im Land und hüte Treue. Meine Frau und ich waren im letzten Jahr in einer offenen Austauschrunde, waren verschiedene Leute zugeschaltet online, und da wurde richtig heiß über das Impfthema diskutiert. Ja? Und da waren Leute dabei, da waren Christen dabei, die haben auch ganz klar, ich habe mich impfen lassen, andere, ich habe mich nicht impfen lassen. Und ich fand es total stark, dass der Moderator gesagt hat, ich möchte nur eines, ich möchte, dass ihr euch zuhört. Und ich möchte, dass ihr nicht, wenn ihr euren Standpunkt äußert, von vornherein sagt, nur was ich jetzt sage, ist das Richtige. Ich möchte, dass ihr euch zuhört, ich möchte, dass ihr euch ernst nehmt gegenseitig. Und ich habe mich hinterher gefragt, wenn Jesus heute hier wäre, was würde er sagen? Wäre er ein Impfbefürworter oder ein Impfgegner? Steht es nicht in der Bibel drin. Meine Meinung ist, Jesus würde uns fragen, wie geht ihr miteinander um in dieser Frage? Das ist meine Hypothese, meine Prognose. Ich glaube, Jesus würde sich wahrscheinlich gar nicht festlegen. Er würde vielleicht mehrere Möglichkeiten zulassen, und ihn würde mehr interessieren, ob wir vertrauensvoll miteinander umgehen. Ob wir uns gegenseitig auch lieben, wenn wir anderer Meinung sind. Wenn wir im Austausch bleiben. Ein Ort der Sicherheit ist nicht ein Ort der Harmonie. Ein Ort der Sicherheit ist ein Ort, an dem wir auch unterschiedliche Standpunkte haben können und trotzdem uns noch lieben. Amen. Das wäre doch ein schönes Ziel. Und ich lade uns ein, dass wir das auch gegenseitig tun. Und ich möchte schließen mit einem Bibelvers. Und Dennis, ihr könnt schon kommen als Lobpreisteam. Nochmal ein Vers aus dem Neuen Testament, wo ich gedacht habe, der passt sehr gut zu Psalm 37,3, wo es ja darum ging, vertraue auf den Herrn, tue Gutes, wohne im Land. Also unser Vertrauen auf den Herrn hat einen Ausfluss aus unser Leben. Und so schreibt Petrus in 1. Petrus 3,15, ehrt vielmehr Christus, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut. Wir können ihn ehren, wenn wir ihm vertrauen. Und jetzt kommt's, und jetzt geht's auch wieder weiter. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Auch hier sehen wir in diesem Vers, Jesus können wir ehren, wenn wir ihm vertrauen. Und dann hat es Auswirkungen. Dann kommt es wieder zu diesem Ausfluss. Und hier steht für Hoffnung das griechische Wort Elpis. Das ist die christliche Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Aus diesem Vertrauen, aus dieser Hoffnung, die Paulus in Römer 15, Vers 13 schreibt, wo er sagt, der Gott der Hoffnung erfülle euch eure Herzen so sehr, dass ihr überfließt mit dieser Hoffnung. Dass die um euch rum das richtig spüren, das fließt über. Und es ist nicht nur ein Zeugnis mit euren Worten, sondern das fließt in euer Leben hinein. Das fließt in eure Taten hinein. Aus dieser Hoffnung heraus könnt ihr ganz natürlich Gutes tun. Könnt ihr das Umfeld prägen, wo ihr seid. Jesus lädt dich heute Morgen ein. Zuerst mal schenkt er dir sein Vertrauen. Er schenkt dir sein Vertrauen. Er sagt, ich vertraue dir und ich werbe und ich lade dich ein, mir dein ganzes Vertrauen zu schenken. Und ich glaube, das ist gut auch, dass wir da gesättigt sind damit, so rum und so rum. Und dafür möchte ich beten und möchte dir zur Reflexion, Moment, noch eine Folie, die letzte. Da sind zwei Fragen drin, vielleicht könnt ihr mir die noch einmal einblenden, die letzte Folie. Worin lädt Jesus dich ein, dich vertrauensvoll auf ihn einzulassen? Vielleicht auch neu. Vielleicht gibt es etwas, wo Jesus dich heute Morgen durch seinen Geist auch ermutigt. Vertraue mir hier neu. Es kann für Finanzen sein, es kann für eine Beziehung sein. Gibt es etwas, wo Jesus dich anstößt, ihm neu zu vertrauen? Und welche Schritte entspringen daraus? Was entfacht es in dir? Wo wirst du ermutigt von ihm auch ganz konkret zu handeln? Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du uns dein ganzes Vertrauen gegeben hast, dass du es uns gezeigt hast durch deinen Tod am Kreuz, dass wir dir so wertvoll waren, dass du dein Leben hingegeben hast und dass du auch dein Vertrauen in uns hineinsprichst, obwohl wir überhaupt nicht perfekt sind. Aber du vertraust uns Dinge an und da danken wir dir von ganzem Herzen. Und wir wollen unser Herz dir öffnen, dass wir auch immer wieder so, wie wir sind, vor dich kommen können und sagen, hilf unserem Glauben, da wo wir auch nicht glauben, wo wir nicht vertrauen können, aus welchem Grund auch immer. Stärke unser Vertrauen, Herr, in dieser Zeit. Stärke unser Vertrauen, da wo wir leben, in unsere Familien, in unser Umfeld hinein. Stärke unser Vertrauen in dich, dass du ein Gott bist, dem nichts unmöglich ist. Und sättige uns neu, dass wir in unserem Alltag wirklich voller Hoffnung sind, dass wir Hoffnungsgeber sein können. Nicht nur Hoffnungsträger, sondern Hoffnungsgeber. Dass Gutes aus unseren Herzen herausfließt und dass wir dort, wo wir hingestellt sind, wirklich in Treue auch in dem Land leben können, das du uns anvertraut hast. Und damit segne ich jeden Einzelnen, jedes einzelne Herz. In Jesu Namen. Amen.